Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe, das war das Motto der internationalen Satya Sai-Organisation für das Jahr 2015. Und auch im Kultursommer 2015 wurde das Thema Liebe ist die Quelle, Liebe ist der Weg und Liebe ist das Ziel in unterschiedlichen Facetten besprochen. Wir wollen heute in Ausschnitten den Vortrag von Manfred Müller-Grandsee hören, der die Frage gestellt hat, geht es, die Lehren Swamis in den beruflichen Alltag zu integrieren? Was ist ein spirituelles Management im Gegensatz zu einem normalen Management? Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
In der Vorplanung zu diesem Kultursommer, irgendwann stand fest, das Thema wird sein, Liebe ist die Quelle, Liebe ist der Weg, Liebe ist das Ziel. Ein Zitat von Swami, was da lautet, beginn den Tag mit Liebe, fülle den Tag mit Liebe, ende den Tag mit Liebe, das ist der Weg zu Gott. Viele von uns stellen sich die Frage, aber wie mache ich das jeden Tag? Wie kriege ich das hin? Das ist ja die spannende Frage. Und wenn es bei mir darum geht, dass ich gefragt werde, ob ich irgendwo spreche, dann weigere ich mich eigentlich immer, über Themen zu sprechen, über die Swami selbst schon viel besser gesprochen hat. Wer von uns kann schon besser sprechen als Swami? Und er hat uns mehr als 1600 Ansprachen hinterlassen. Das heißt, es gibt kaum etwas, wozu er sich nicht geäußert hat. Und wenn wir uns allein das Werk angucken, was jetzt zusammengestellt worden ist an Zitaten zum Thema Liebe anlässlich dieses Jahresthemas und anlässlich der Weltkonferenz, dann sind das, wenn ich es recht erinnere, so um die 78 Seiten an Zitaten von Swami zum Thema Liebe. Und wenn man die liest und wenn man die gelesen hat, dann weiß man, dass es mehr zu Liebe nicht zu sagen gibt. Für mich wird es immer dann interessant, wenn mich jemand fragt, aber wie machst du das? Wie setzt du das um? Weil Wissen haben wir alle ganz viel zu den unterschiedlichsten Themen. Die Frage ist, gelingt es uns, dieses Wissen auf den Boden der Tatsachen zu bringen? Schaffen wir es, das in unser tägliches Leben zu transportieren? Und da war die Brücke zu diesem Thema, weil ich den Versuch gestartet habe, die Lehren Swamis, das, was ich das große Glück hatte, von ihm zu erfahren, weil ich den Versuch gestartet habe, das in meinen beruflichen Alltag zu implementieren und dort zur Grundlage meines Tuns zu machen. Und da haben wir überlegt, dass das unter Umständen spannend sein könnte, einfach mal einem solchen Erfahrungsbericht zu lauschen. Ich habe dann mehrere Vorschläge gemacht. Und einer der Vorschläge war, kann denn Liebe Wirtschaft sein? Die meisten von euch, die etwas älter sind, wissen, woher dieser Satz kommt, weil wir sind groß geworden mit dem Lied, kann denn Liebe Sünde sein? Nein, Liebe kann keine Sünde sein. Kann denn Liebe Wirtschaft sein? Ich behaupte, ja. Ja, Liebe kann Wirtschaft sein. Aber das wirft natürlich Fragen auf. Fragen an ein Management, Fragen an das, wie Wirtschaft aufgebaut ist und letztlich natürlich Fragen an ein spirituelles Management. Und darüber würde ich ganz gern euch ein bisschen von meinen Erfahrungen mitteilen. In diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr, da haben mich maßgeblich zwei Zitate bewegt, beschäftigt. Das eine ist von Goethe und das ist dieser simple Satz, es ist die Liebe, die diese Welt im Innersten zusammenhält. Und ich habe gemerkt, dass es ganz viele Situationen gab in meinem Leben, egal ob ich gerade mit meiner Verwandtschaft irgendeinen Geburtstag gefeiert habe und irgendetwas diskutiert wurde und ich dann merkte, ich will dieser Diskussion eine andere Richtung geben, weil die sich so abstrus manchmal in dem Hier und Jetzt verliert, mit dem, was da alles so wichtig ist. Und ich habe dann manchmal wie aus dem Nichts heraus in eine solche Gesellschaft gesagt, aber Leute, vergesst eines nicht, es ist die Liebe, die diese Welt im Innersten zusammenhält. Das führte meist dazu, dass erstmal ein Augenblick Stille eintrat. Aber es ist ganz spannend, dass auf einmal ein anderer Ton auch in die Gespräche kommt, dass da ist etwas, das fällt nicht auf einen trockenen Boden und wird wie so ein Samen einfach weggeweht in der Wüste, sondern ich glaube, für die Liebe gibt es eine Empfänglichkeit. Aber viele von uns meinen wahrscheinlich oder haben auch die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, die im Alltag so ein bisschen zu verstecken und nicht ganz so stark heraushängen zu lassen, weil das macht ja auch verletzlich, wenn man sich mit so komischen Werten umgibt und outet. Ein zweites Zitat, was mich natürlich wie fast die meisten von euch beschäftigt, ist ein ganz simples: Love all, serve all. Das allererste Mal habe ich dieses Zitat gesehen, da kannte ich die Psy-Organisation noch gar nicht. Da bin ich schlichtweg zum Essen in ein Hardrock-Café gegangen. Da ist mir dieser Satz schon begegnet. Und so ein Satz ist ja love all, serve all. Es ist ja schon so, dass man da ein Stück weit drüber nachdenkt, wenngleich ich natürlich auch den Hintergrund dazu nicht kannte. Dann hat er mich durch die Zeit begleitet, aber er hat nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen, als Swami seinen physischen Körper verlassen hat. Und als wir alle mehr oder minder in Aufregung waren, auch in Verwirrung, weil wir das nicht erwartet hatten. Ich zumindest hatte das nicht erwartet, weil ich bin einfach davon ausgegangen, Chef hat gesagt, ich gehe dann. Und damit habe ich im Traum nicht damit gerechnet, dass er diesen physischen Körper früher verlässt. Ich habe auch richtig mit ihm geschimpft. Ich rede mit dem Chef relativ intensiv. Und als man vor, weiß ich nicht mehr, 8 Jahren oder sowas an mich herantrug, ob ich die nationale Koordination hier in Deutschland übernehmen will. Damals habe ich mich sehr schwer getan, weil genau zum gleichen Zeitpunkt habe ich eine Firma gekauft mit 2 anderen Kollegen zusammen. Und so ein Unternehmen braucht dann ein bisschen Aufmerksamkeit. Und just in dem Moment kam die Frage, eigentlich könntest du doch neuer nationaler Koordinator werden. Ich sagte, das kann ich nicht, das geht nicht, weil ich die zeitlichen Ressourcen nicht habe. Und dann habe ich 1 Jahr lang mich gewehrt und habe alle möglichen Gründe vorgebracht, warum das nicht geht. Und die haben nicht locker gelassen. Und nach diesem Jahr bin ich nach Indien gefahren und habe gesagt, verdammte Hacke, Chef, ich brauche eine Entscheidung. Und da habe ich eine ziemliche Klatsche gekriegt, weil der Chef zu mir gesagt hat, you have not the right to say no. Der Satz hat mich verdammt lange beschäftigt, nachdem ich erstmal sprachlos war. Der hat bei mir auch so getroffen, weil mich seit Anbeginn in der Psy-Organisation ein anderer Satz begleitet hat, ein anderer Text begleitet hat, nämlich der Text, du hast ja gesagt. You said yes to me. Dieser Text hat mich immer begleitet und ich habe immer wieder überprüft, habe ich wirklich ja gesagt? Und jetzt kam ich mit dieser Frage. Und Swami sagte zu mir, du hast nicht das Recht, Nein zu sagen. Ich habe dann ja gesagt. Okay, mache ich halt die nationale Koordination. Nach dieser Zeit und 11 Tage bevor Swami seinen physischen Körper verlassen hat, hat man mich gefragt, ob ich die Aufgabe eines Central Coordinators übernehmen will. Und mein erster Impuls war natürlich, ja, ich habe aber, dann erinnerte ich mich, ich darf nicht Nein sagen. Das ist blöd, wenn du zu allem Ja sagen musst. Und dann habe ich gedacht, das nutze ich mal zu meinen Gunsten. Und habe gesagt, okay Swami, ich bin bereit, Ja zu sagen, aber nur unter einer Bedingung. Ich kriege einen Darshan mit dir auf der Veranda. Man hat ja so Wünsche. Wird die ja auch nicht alle automatisch los. Man wird ja auch nicht heilig, weil man in der Psy-Organisation ist. Also hatte ich einen Deal mit ihm gemacht. Chef, ich, Central Coordinator, du, mir ein Darshan auf der Veranda. 11 Tage später, Swami weg. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Und wir hatten dann im Januar einen zentralen Kreis. Und es waren einige Mitglieder dabei, die waren gerade zurückgekommen aus Prashanti. Und die erzählten von ihrem Erlebnis, als sie dort gesessen haben und als das erste Mal der Vorhang zur Seite gezogen wurde und sie einen Blick auf das Mahasamadhi hatten und sagten dann, die einzige Inschrift, die dort ist, ist Love all, serve all. Und da sind mir die Tränen in die Augen gestiegen. Da hat mich dieser Satz nochmal ganz anders erreicht. Das ist sein Vermächtnis an uns. Liebt alle und dient alle. Mehr nicht. Love all, serve all. Mehr braucht man auch nicht. Das reicht für ein Leben. Das versuche ich seitdem umzusetzen, so gut es geht. Das versuche ich in der Sai-Organisation umzusetzen. Aber ich habe lange Zeit, wenn wir so interne Meetings hatten, gesagt, Leute, sind wir doch mal ehrlich, wir sind doch alle Teilzeit-Devotees. Ja, wir sind donnerstags abends sind wir Devotees. Da kommen wir in unsere Gruppe oder in unser Zentrum, sind heilig, 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 singen heilige Lieder, um dann für den Rest der Woche wieder in das normale Leben einzutauchen. Das ist ein bisschen ketzerisch, aber es trifft in unterschiedlicher Intensität zu, auch auf mich. Und das hat dazu geführt, dass ich mehr und mehr versucht habe, dieses Verhältnis zugunsten von Swami umzudrehen. Okay, jetzt nehmen wir daraus ein Tortenstück. Dieses Tortenstück ist das Thema Wirtschaft, das Thema Business. Und zwar einfach deswegen, weil ich da ein paar Erfahrungen mit euch teilen will. Ich habe mein ganzes Leben selbstständig zugebracht, das heißt, ich war 25 Jahre lang freiberuflicher Management-Trainer. Das heißt, ich bin permanent in Unternehmen gegangen, habe Manager trainiert, um dann zum Ende ein Unternehmen zu kaufen und zu sagen, man kann ja da immer gut drüber reden, wie man so ein Unternehmen führen sollte. Man kann es ja auch mal selber probieren und das in die Tat umsetzen, was man vorher immer geschult hat. Und ich mag euch so ein bisschen einführen in die Rahmenbedingungen von einem traditionellen Management und von einem spirituellen Management. Weil letztlich ist das ja nichts anderes als, egal, auch wenn ich als Arbeiter irgendwo verdingt bin, dann muss ich mir auch Gedanken machen, kann ich eigentlich meine innerste Überzeugung, kann ich die eigentlich auch in meinen beruflichen Alltag mit hineinnehmen? Die Fragestellung ist die gleiche, die dann auftaucht. Das hat einfach nur ein bisschen andere Facetten. Gucken wir uns die wesentlichen Grundlagen und die Auswirkungen dessen, was ich so als Old Economy bezeichne. Das heißt, das, was uns seit dem Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute getragen hat, das sind so ganz bestimmte Dinge, die sich da etabliert haben. Das hat im Wesentlichen mit den Zielen zu tun, die in der Wirtschaft verfolgt werden. Das oberste Ziel ist Geld verdienen. Das hat dann andere Begrifflichkeiten gefunden, etwa Shareholders Value. Das war nämlich die Zeit, als die Aktienmärkte noch weiter in das Bewusstsein gedrungen sind und noch weiter die Kontrolle übernommen haben über das, was in der Wirtschaft eigentlich läuft. Unternehmen und insbesondere Unternehmensführungen und insbesondere die Führungen von großen Unternehmen waren auf einmal zum Beispiel gar nicht mehr daran interessiert, eine Langfristperspektive einzugehen, weil es zählte nur der Quartalsabschluss, der dann wieder veröffentlicht werden musste und der die entsprechenden Grundlagen für die Börse vorgibt. Und als Manager warst du nur erfolgreich, wenn das börsennotierte Unternehmen wieder gute Quartalszahlen veröffentlichen konnte. Damals ist ein dramatischer Kulturwandel und auch ein Wertewandel nochmal durch die Unternehmen gegangen. Ich habe das bei einigen Unternehmen begleiten dürfen. Da gab es vorher durchaus Werte wie beispielsweise Identifikation mit dem Unternehmen. Und da gab es breite Scharen von Mitarbeitern, die sich mit Unternehmen wirklich zutiefst identifiziert haben und gesagt haben, das ist meine Firma hier zu 100%. Ich bin stolz auf diesen Laden. Mit diesem Verschieben der Ziele, mit dem immer nur noch eines im Sinn haben, nämlich Geld verdienen, hatten wir dann die Situationen, dass Unternehmen Milliarden Gewinne gemacht haben, um dann mal eben 5000 Stellen abzubauen. Wir haben das alle in Nachrichten immer wieder gehört. Und das hat Mitarbeiter zutiefst verunsichert, weil sie gesagt haben, ja, aber ich dachte immer, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft. Nö, wir waren auf einmal nur noch in einer Marktwirtschaft. Mit dramatischen Konsequenzen, dass Mitarbeiter dann auch sagen, ich kann mich mit diesem Unternehmen nicht mehr, wie ich das bisher gemacht habe, zu 120% identifizieren. Und die Zahlen, wenn man mal Untersuchungen glaubt, wie viele Menschen mit einer inneren Kündigung durchs Leben laufen, sind dramatisch angestiegen. Das hat mit diesem Umfeld zu tun. Geld verdienen, Shareholders Value und in den letzten Jahren natürlich dieses Thema des globalisierten Marktes. Ja, dass du gar keine Ursache-Wirkungsrelation an deinem Arbeitsplatz im eigenen Lande irgendwo noch nachvollziehen kannst. Weil das Ganze ist in Zusammenhängen aufgebaut, die kein Mensch mehr durchblickt. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Aktienmärkte, die Werte, um die es dort geht, nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun haben. Das hat sich völlig voneinander gelöst. Früher stellte der Aktienwert eines Unternehmens den Realwert eines Unternehmens dar. Das ist heute völliger Nonsens. Und wir haben heute die Situation, und das habt ihr auch mitgekriegt in den Nachrichten, wenn es dann um die Rohstoffmärkte geht, wenn es auch um die Agrarprodukte geht, dass Reispreise, dass Getreidepreise deswegen in die Höhe schießen, weil Investmentfonds damit spekulieren. Und die reale Konsequenz ist, dass diejenigen, die nichts zu essen haben, sich dann gar nichts mehr zu essen leisten können. Also da bauen sich völlig verschiedene Welten auf. Und die Effekte sind, dass wir von unserer Erziehung, von unserem ganzen Umfeld groß geworden sind mit einem Glauben an permanentes und unbegrenztes Wachstum. Und ich bin fasziniert, du kannst heute noch im Jahr 2015 die Nachrichten anmachen und es geht darum, dass wir weiter Wachstum generieren. Das scheint ein Paradigma zu sein. Und ein zweites Paradigma besteht darin, dass es nicht in Frage gestellt wird, dass Geld produktiv ist, dass wir uns für ein System entschieden haben von Zins und Zinseszins und dass damit Leute, die Geld haben, immer mehr Geld bekommen und dass Leute, die kein Geld haben, nie es zu etwas bringen werden, weil das Einzige, was die einbringen können, ist ihre Hände Arbeit und mit der Hände Arbeit kannst du nie so viel verdienen in unserem System wie mit Geld. Das heißt, die Schere wird immer weiter. Und es wird aber auch diesem Glauben weiter gehuldigt, dass das normal ist. Und ich behaupte, diese beiden Dinge sind die Grundlage dafür, dass wir in der Vergangenheit immer wieder finanzielle und ökonomische Krisen hatten und dass das in Zukunft uns noch sehr, sehr viel schlimmer erwischen wird. Diese Währung Geld zur Grundlage seines Lebens zu machen, da wirst du irgendwann feststellen, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Und dann sitzt du nicht mehr auf dem Pferd, da sitzt du mit deinem Hintern auf dem nackten Boden. Und da hast du einfach auf dem falschen Gaul gesessen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Und klassischerweise ist ja so eine spirituelle Organisation, spricht ja über drei Dinge nicht. Über Politik, über Geld und über Sex. Ja, das sind ja Tabuthemen. Wir müssen darüber sprechen, weil dieses Geldthema ist ein Grundlagenthema für unser aller Leben. Und es muss uns klar sein, dass wir nicht wie immer in unserer Geschichte diesen Tanz ums goldene Kalb aufführen dürfen. Dass wir damit zum Scheitern verurteilt sind. Es hat keinen Bezug mehr zur physischen Realität. Das kann man Gott sei Dank manchmal, wenn man ein bisschen aufnahmefähig ist und das ein bisschen verfolgt, durchaus auch nachvollziehen. So war es zum Beispiel so im letzten Jahr, dass die VW-Aktien mal von einem Tag auf den anderen um 1000 Dollar gestiegen sind. Das heißt, da ist so ein Unternehmen von einem Tag auf den nächsten auf einmal das tausendfache wert. Hallo? Das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Und es bedeutet einfach, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. mit den entsprechenden sozialen Problemen, und in anderen Ländern sehen wir das schon. Es gibt keine Identifikation mehr. Womit soll ich mich da auch identifizieren? Ich kann mich auch mit so einem Unternehmen nicht mehr identifizieren. Das bedeutet, es gibt auch keine Vorbilder mehr. Es gibt auch keine Verantwortung mehr und damit keine Verlässlichkeit. Und was noch viel schlimmer ist, es gibt für die Menschen einfach keine Orientierung mehr. Und das bedeutet, du stehst da mit Fragen im Kopf, aber du kriegst keine Antworten. Alles Mögliche wird dir erklärt, nur die Essenz dessen, worum es geht, nicht. Ich will euch damit nicht langweilen, ich will euch nur zeigen, das hat etwas mit Bewusstsein zu tun. Die Wirtschaftswelt hat sich immer mehr darauf ausgerichtet, dieses permanente Wachstum sicherzustellen. Ein Unternehmen zum Beispiel arbeitet ja daran, das, was sie an Produktivität einmal geschafft haben, möglichst in gleichbleibender Qualität auch nachhaltig morgen und übermorgen noch zu schaffen, am besten noch ein bisschen mehr. Damit man das schafft, hat man Managementsysteme eingeführt. Da gibt es bestimmte Normen. Es gibt übrigens auch eine DIN 8000, da geht es um soziale Verantwortung, und es gibt eine DIN 26000, da geht es um Ethik und Management. Und eigentlich müssten die doch das Fundament darstellen. Dass ich mir erstmal Gedanken mache, mit welchen ethischen Grundsätzen will ich ein solches Unternehmen überhaupt betreiben, bevor ich auf diesem Fundament aufbauend dann sage, und jetzt will ich natürlich auch, dass meine Produkte in Ordnung sind und dass es sicher zugeht und dass die Umwelt keinen Schaden nimmt und, und. Das, was am wenigsten zertifiziert ist, ist Ethik im Management. Das ist sogar noch nicht mal definiert. Das würde bedeuten für ein solches Ethikmanagement, dass es dafür gerade steht, dass man bestimmte Werte im Unternehmen, dass man die ins Leben bringt in diesem Unternehmen. Das müsste doch das Fundament sein für alles andere. Ich bringe das einfach nur, um euch so ein bisschen Background zu geben und zu sagen, die klassische Welt draußen, wenn man in Unternehmen guckt, besteht eben daraus, dass die eben genau das nicht haben, sondern dass die da den Schwerpunkt setzen. Ne? Das ist wichtig im Sinne von Geld verdienen. Es geht darum, Geld verdienen abzusichern. So, was unter den Tisch fällt, ist, aber wie wollen wir das eigentlich erreichen? Wie, damit es vielleicht bestimmten Grundsätzen, die uns wichtig sind, genügt, damit wir das im Einklang von mir aus mit Umwelt, im Einklang mit den beteiligten Menschen und machen. Diese Fragen nach dem Warum und dem Wie werden aber heute in den Unternehmen gar nicht gestellt. Das ist die Chance für ein ethisches und für ein spirituelles Management. Und wo finden wir die Antworten auf diese essentiellen Fragen? Auf die Frage nach dem Warum, die finden wir nicht im Außen. Die kommen aus dem eigenen Gewissen. Und diese Antworten kommen aus den uralten Schriften, aus dem, was die Grundlage bildet für das Leben überhaupt, kommen aus den Philosophien und aus den Religionen. Und diese Antworten gründen letztlich in nichts anderem als den essentiellen, den zentralen Werten, die Leben überhaupt ausmachen. Dann sind wir bei dem, was Swami uns versucht zu lehren. Du brauchst nichts anderes als Wahrheit, Rechtschaffenheit, Friede, Liebe und Gewaltlosigkeit. Das könnte für die Menschen wieder zu einer anderen Verlässlichkeit und zu einer anderen Orientierung führen. Und das war für mich die Motivation, als ich dieses Unternehmen mit meinen beiden Kollegen gekauft habe, zu sagen, wir versuchen das mal. Wir versuchen das mal so umzusetzen. Vielleicht kann man ein Unternehmen auf die Basis der 5 menschlichen Werte stellen und das zur Maxime machen seines täglichen Handelns. Wir sind ein ganz normales Unternehmen. Auch wir müssen Geld verdienen. Gar keine Frage. So, was ist das für ein Unternehmen? Ich habe schon gesagt, ich war 25 Jahre freiberuflich tätig als Managementtrainer. Und dann kam auf einmal die Situation, dass ein Unternehmen zu kaufen war. Und die Frage stand an, kaufen wir drei das? Es bedeutete durchaus finanziell alles, was ich hatte, da reinzustecken und das Risiko einzugehen, wenn das dann schief geht, dann kann ich als Rentner unter der Brücke schlafen. Dann habe ich nichts. Das war eine zentrale Frage in meinem Leben. Aber die Entscheidung war eine schwierige. Und was macht man, wenn man in einer Entscheidung nicht weiter weiß? Genau, man fragt Swami. Und als diese Entscheidung anstand, da hat Swami mir einen Traum geschickt. Das ist deswegen besonders, weil ich nie von Swami träume. Ich habe zwar einen sehr guten Draht zu ihm, also ich kann mit ihm sehr gut kommunizieren, ich kriege auch Antworten im Wachzustand, aber ich träume nicht von ihm. Er ist mir noch nie im Traum erschienen, was natürlich falsch ist, er ist mir einmal im Traum erschienen, nämlich in dem, als diese zentrale Entscheidung anstand. Und er hat mir einen absolut faszinierenden Traum geschickt, auf den wäre ich im Leben nicht gekommen. Das ist nämlich ein Recyclingunternehmen. Das heißt, das ist im Bereich der Umweltdienstleistung tätig. Wir recyceln Leiterplatten. Leiterplatten, das sind diese Dinger, die einen solchen Computer zum Laufen bringen. Das ist diese elektronische Einheit, die da drin ist. So etwas recyceln wir. So, und ich hatte mich an Swami gewandt und habe gesagt, Swami, was soll ich machen? Ist das das Beste, was für mein Leben vorgesehen ist, wenn ich dieses Unternehmen kaufe? Und dann bin ich mit diesem Traum morgens aufgewacht und in diesem Traum zeigte mir Swami dieses Gebäude, also das Gebäude kannte ich ja schon, aber exakt dieses Gebäude tauchte in meinem Traum auf, allerdings mit einer Besonderheit. Swami hat an dem Morgen eine Leuchtreklame aufs Dach gesetzt. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich wusste ja, okay, ich stehe vor der Frage, ein Recyclingunternehmen zu kaufen. Du bist in tiefster, innerster Not mit dieser Frage, weil das ging um Existenz. Und dann wachst du morgens auf mit einem Traum, wo Swami eine Leuchtreklame aufs Dach stellt und schreibt da Recycling drauf. Ich war sowas von platt an dem Morgen. Ich konnte das einfach gar nicht glauben. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, Recycling so zu schreiben. Es ist doch genial, oder? Als ich damit aufgewacht bin, war klar, du darfst nicht Nein sagen. Was sollst du da tun, wenn du mit so einem Traum aufwachst? Und es war klar, es ist sein Unternehmen. Wenn ich da was bin, dann bin ich sowas wie ein physischer Platzhalter. Mehr auch nicht. Und wenn wir dieses Unternehmen führen, dann haben wir keine andere Chance, als es so zu führen, wie es seinem Sinn entspricht. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir mit diesem Ding baden gehen. Das alles war nach dieser Nacht klar. Also haben wir das gekauft. Wir sind drei Sai-Devotees, aber wir haben das erst gemacht, nachdem wir uns darüber ausgetauscht hatten und uns einig waren, dass das die Grundlage für das Unternehmen ist. Das bedeutet übrigens auch, dass auf unseren Werbetafeln oder da auf diesem riesengroßen, das ist eine Leuchtreklame, da steht unten Copyright Recycling. Das habe ich überall draufdrucken lassen. Auf unseren Sachen, die nach draußen gehen, steht drauf Copyright Recycling MPM. Wir hatten Weihnachten, 10-jähriges Jubiläum. In diesen 10 Jahren hat uns nicht ein einziger darauf angesprochen, dass Recycling verkehrt geschrieben ist. Ist das nicht faszinierend? Da sind Kunden, da sind Behörden, da sind alle möglichen Menschen, die laufen da dran vorbei, die gucken auf diese Schilder, die werden da durchgeführt und. Noch nicht ein einziger hat gesagt, das schreibt man doch mit dem Yps. Nix. Absolut faszinierend. Okay. Die Alltagsrealität dieser Firma, das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen. Wir machen 12 Millionen Umsatz im Jahr. Wir haben 38 Beschäftigte, sind 3 Eigentümer. Das heißt, wir sind vor Ort tätig mit 40 Leuten, weil beide Geschäftsführer, mein Partner Peter und ich, die Geschäftsleitung dort innehaben. Und wir können alles in Eigenverantwortung entscheiden. Wir haben kurze Entscheidungswege. Wir haben keine Abhängigkeiten. Wir haben damit eine gloriose Situation, nämlich eine unmittelbare Ursache-Wirkungsrelation. Das heißt, das, was wir entscheiden, das müssen wir auch sofort ausbaden. Das sind, das muss ich betonen, absolut traumhafte Rahmenbedingungen, weil wir keinen haben, der über uns steht. Wir haben ja keinen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Insofern ist das erstmal vom Rahmen her natürlich eine tolle Situation, weil du entscheidest, ob es so oder so gemacht wird. Der Nachteil dabei ist, du musst entscheiden und du musst auch die Verantwortung dafür tragen. So, was haben wir zu unserer Philosophie gemacht? Wir haben gesagt, die Grundlage, das Fundament dieses Unternehmens ist Wahrheit, rechtes Handeln, Friede, Liebe und Gewaltlosigkeit. Wobei die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Die pragmatischsten Schwerpunkte sind Wahrheit und rechtes Handeln. Deswegen stehen die oben in der ersten Zeile. Weil Wahrheit und rechtes Handeln ist auch mit relativ einfach gestrickten Menschen relativ einfach zu kommunizieren. Ja, wenn sich zum Beispiel bei mir ein Mitarbeiter vorstellt, der sich um eine Stelle bewirbt, dann erzähle ich dem das. Und dann muss ich die richtigen Worte finden, um ihm das zu erzählen. Und es ist relativ einfach, jemanden davon zu überzeugen, dass es etwas Gutes ist, dem Prinzip der Wahrheit und des rechten Handelns nachzueifern. Bei Liebe musst du schon mehr Worte loswerden. Und das wird immer aufwendiger, je weiter du da gehst. Bei Gewaltlosigkeit, weil da könnte ja der Eindruck entstehen, wieso, habt ihr noch die Prügelstrafe hier oder hattet ihr die bis vor kurzem? In der Kommunikation ist Wahrheit und rechtes Handeln einfacher. Aber wir haben die alle drei in unserer Philosophie verankert. Letztlich, weil, mal allen Ernstes, weil sie doch in Wirklichkeit einfach zu verstehen, einfach umzusetzen sind und du eine einfache Rückmeldung bekommst. Machen wir das mal am Beispiel von Wahrheit und rechtem Handeln. Auf einem ganz simplen, auf einem ganz niedrigen Level. Wenn du lügst, Lügen hab kurze Beine, du wirst erwischt, kriegst nur Ohrfeige. So sind wir groß geworden. Ne? Das ist ein einfaches Ursache-Wirkungsprinzip. Einfach umzusetzen. Versteht auch jeder sofort. Du weißt auch sofort, wenn du gelogen hast, du rennst mit einem schlechten Gewissen durch die... Weiß jeder. Deswegen haben wir gesagt, so, das machen wir einfach mal zum Fundament. Die Schwierigkeit ist, alles darauf abzustellen. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Wir kommunizieren das übrigens auch. Das heißt, alle Leute, die bei uns etwas anliefern, kommen da dran vorbei. Und was sie dann sehen, ist ein großes Transparent. Und da steht drauf, wir schaffen Werte. Das ist doppeldeutig, weil wir schaffen Werte. Wir machen nämlich aus Müll Rohstoff. Das heißt, wir gewinnen aus alten Leiterplatten, die ansonsten in den Müll wandern würden, gewinnen wir den Rohstoff Kupfer und die anderen Edelmetalle wieder zurück. Also wir schaffen Werte, das ist unser Job. Aber wir haben den natürlich doppeldeutig im Prinzip aufgegriffen und haben dort ein großes Transparent hängen. Wir schaffen Werte, nämlich Wahrheit, rechtes Handeln, Liebe, Friede und Gewaltlosigkeit. Das hängt bei uns 5x3 Meter auf dem zentralsten Platz im Unternehmen. Da kann man nicht dran vorbei. Also trage ich das nur in mir oder bringe ich es nach außen? Und wenn ja, wie bringe ich es nach außen? Da gehört Mut dazu, weil du musst das kommentieren. Wenn du mit einem Besucher durchs Unternehmen gehst, dann kannst du darauf wetten, irgendwann bleibt der stehen. Und dann gucken dich zwei fragende Augen an. Und dann musst du was sagen. Und genau das wollten wir. Wir haben das dahin gehängt, damit wir drüber sprechen. Mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Lieferanten, mit Behörden. Das ist sehr hilfreich, weil du kannst zum Beispiel, wenn du einem Mitarbeiter irgendwas erklärst, warum der bestimmte Sachen so machen soll, du hast damit einfach eine Grundlage. Wir machen das deswegen. Das ist der Grund dafür. Wir sind zum Beispiel das einzige Unternehmen im Harz, das einzige produzierende Unternehmen, was ausschließlich Ökostrom bezieht. Das macht dann schon was aus, ob ich dann 0,3 Cent mehr die Kilowattstunde zahle oder nicht für Ökostrom. Das ist der Grund, warum kein anderes Unternehmen Ökostrom bezieht, weil die alle sagen, ja, hier, Euros. Wir machen das. Wir können das erklären, warum wir das machen, was die Basis dafür ist. So, das heißt, so wird das sichtbar. Und ich habe mal ein Zitat rausgesagt. How can men realize love and truth? Weil die beiden da so schön drin vorkommen. Wie kann die Menschheit überhaupt Liebe und Wahrheit realisieren? Only when he experiences the non-dualism. Also solange wir in der Dualität gefangen sind und uns dort gefangen lassen, solange wir glauben, Gott und wir sind getrennt voneinander, wir sind verschieden voneinander, sind wir gefangen durch die Gegensätze, die die Dualität kennzeichnet. And all that exists in the cosmos belongs to God. Das ist ein wichtiger Satz. Den vergessen wir häufig, auch als Unternehmer. Alles, alles auf dieser Welt, was existiert, gehört Gott, nicht uns. But man imagines that he is the owner of various things. Aber die Menschheit, der Mensch, glaubt, er ist der Eigentümer unterschiedlicher Dinge. And is a prisoner of the conception of mine and thine. Und er ist gefangen in dem Konzept von mein und dein. Das gilt es zu überwinden. Unser Anspruch, wir haben eine bestimmte Philosophie und diese Philosophie kommunizieren wir auch und die besteht zum Beispiel darin, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Das heißt, wir machen unser Geschäft so, dass es keinen einseitigen Gewinner gibt, sondern es sind ja immer irgendwie zwei Parteien beteiligt. Also, was weiß ich, wenn du was verkaufst, gibt es einen Käufer, einen Verkäufer. Das Geschäft ist nur dann gut, wenn es für beide gut ist. Wir haben ein Management und das Management hat den Anspruch an sich, Vorbild für die fünf menschlichen Werte zu sein. Wir überantworten sehr viel an unsere Mitarbeiter und sagen, das ist dein Bereich. Du bist derjenige, der das ausgestalten muss. Du bist derjenige, der sich damit identifizieren soll. Du bist derjenige, der das voranbringen soll. Du hast unser Vertrauen und du machst das. Wenn es um Kunden geht, versuchen wir, für sie eine Verlässlichkeit zu bieten und damit natürlich auch ja, eine Perspektive, eine Langzeitstrategie mit ihnen einzugehen. Mit Behörden und Institutionen versuchen wir einvernehmlich jeweils zu Lösungen zu kommen und nicht gegeneinander zu arbeiten. Wenn es um die Öffentlichkeit geht, wir haben eine offene Fabrik. Das heißt, in letzter Konsequenz ist es möglich, bei uns jeden Tag anzukommen und zu sagen, kann ich mal eben gucken? Und dann haben wir kein Problem, jemanden durch die ganze Fabrik zu führen. Wir haben da nichts zu verbergen. Und wir haben irgendwann begriffen, wir haben nur eine Mutter Erde. Und wir versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Mutter Erde erhalten bleibt. Wem oder wie nutzt es? Wie und warum nutzt es? Wie und warum verfolgen wir bestimmte Dinge? Ich mag da eine andere Geschichte einflechten, die eine Brücke baut zu dem, wie wir das in der Praxis umsetzen. Als wir dieses Unternehmen gekauft haben, haben wir 7 Mitarbeiter übernommen. Das heißt, das war am Anfang ein relativ kleines Unternehmen, 7 Mitarbeiter, plus die beiden Nasen, also wir beide, die das gekauft haben, waren dann zu 9. Schöne göttliche Zahl, ne? Zu 9 haben wir angefangen zu arbeiten. Mittlerweile sind wir 40, also wir sind ganz schön gewachsen. Aber einer dieser Mitarbeiter, die vorher schon in dem Unternehmen waren, um den geht es jetzt, die waren vorher einem anderen Management ausgesetzt. Also eher auf die tradierte Art und Weise. Da ging es darum, dass das betrieben wurde, um Geld zu verdienen. Jetzt kamen wir. Und für uns war es natürlich wichtig, dass wir unsere Philosophie transportieren. Das ist nicht ganz einfach. Und das führt dazu, dass Menschen auch erstmal verunsichert werden. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang Mitarbeiter von uns da waren, die sagten, sind wir hier irgendwie jetzt in so einer Sekte gelandet? Kommen die beiden irgendwie aus einer Sekte? Oder was passiert hier eigentlich? Und da war ein Mitarbeiter dabei, da war es offensichtlich so, der konnte damit nicht umgehen, der war überfordert damit. Und der hat dann etwas Saublödes gemacht, der hat angefangen, uns zu beklauen. Werkzeuge, das, was zugänglich war. Ich glaube, der musste uns auf die Probe stellen. Der musste gucken, reden die nur oder was passiert hier? Das heißt, das, was ja passierte, ist, wir kriegten relativ schnell mit, wir haben einen in unserer Mannschaft, der klaut. Das, was sofort passiert, ist, dass sich die Atmosphäre in einem Unternehmen verändert. Du hast kein Vertrauen mehr. Das heißt, du verdächtigst auf einmal jeden, der da rumläuft. Ein ganz ungesundes Klima. Und wir standen da und sagten, Scheiße, was passiert hier? Und dann war es so, es war im allerersten Jahr und am 23.12. komme ich morgens ins Unternehmen und unser Produktionsleiter sagt, ich weiß jetzt, wer das ist. Bin heute Morgen etwas früher ins Unternehmen gefahren und habe einen unserer Mitarbeiter in der Nachtschicht dabei erwischt, wie er gerade geklaut hat. Und dann bin ich da rumgetigert im Unternehmen, habe gesagt, was mache ich jetzt? Was mache ich mit dieser Information? Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, pass auf, jetzt ist erstmal Weihnachten. Morgen ist Weihnachten, am 25., am 26. ist auch Weihnachten. Ich werde am 27. morgens um 10 in der Firma sein und ich möchte, dass du auch da bist. Und dann werden wir beide uns unterhalten. Und bis dahin feierst du jetzt erstmal mit deiner Familie Weihnachten. Das ist ein Familienvater mit 2 Kindern, Alleinverdiener. Bei uns im Harz, das bedeutet, wenn der seine Arbeit verliert, dann hat er keine Arbeit mehr und dann findet er auch keine mehr. Und dann bin ich am 27. in die Firma gefahren. Und dann hatte ich bei mir auf dem Schreibtisch seine Papiere liegen. Weil Stehlen im Unternehmen ist ein fristloser Kündigungsgrund. Du kannst einen Mitarbeiter nicht behalten, dem du nicht mehr vertrauen kannst, der dich und seine Kollegen bestiehlt. Und dann habe ich mich mit dem hingesetzt. Und statt ihm eine Moralpredigt zu halten, habe ich ihm von meiner eigenen Historie erzählt. Ich habe ihm eine wahre Geschichte erzählt. Ich selbst habe nämlich, als ich 18 war und mein Abitur in der Tasche hatte, erst mal ein paar Jahre arbeiten müssen, um mir das Geld für mein Studium zu verdienen. Und es trug sich zu, dass bei uns in Lehrte bei Hannover, da gibt es ein Miele-Werk. Miele sagt euch was, die Waschmaschine. Und die haben in der Zeit umgestellt von normalen Stanzen auf CNC-Stanzen. Und dann haben die 3 Studenten gesucht oder angehende Studenten. Und dann mussten wir immer eine Stunde, bevor die Spätschicht aufhörte, kommen. Dann wurden die Maschinen eingerichtet, dann wurden wir eingewiesen, was wir nachts zu tun hatten. Dann ging die Spätschicht, dann waren wir 3 jungen Kerle alleine, ohne Aufsicht, die ganze Nacht. Und Miele hat zu der Zeit im Akkord gearbeitet, das heißt, nach Stückzahlen wurden die Leute bezahlt. Wir allerdings wurden nicht im Akkord bezahlt. Wir waren ja nur eine Aushilfsschicht, um die Zeit zu überbrücken. Das heißt, wir mussten nur 100% der Akkordleistung bringen. Und der Clou war, es galten noch die alten Zeiten aus den alten Stanzen, während die CNC-Maschinen 3-mal so schnell waren. Das heißt, die Stückzahl, die notwendig war, um 100% von der Refa-Leistung zu erbringen, hatten wir nach 2,5 bis 3 Stunden fertig. Hätten wir weitergearbeitet, hätten wir Ärger mit den normalen Arbeitern aus der Früh- und Spätschicht bekommen, weil wir deren Akkord kaputt gemacht hätten. Es kam also alles zusammen, was unglücklich war. Wir mussten bis morgens um 6 da bleiben. Wir waren nach 2,5 Stunden mit der Arbeit fertig, also so nachts um 12:30. Und dann hast du noch Zeit bis morgens um 6 und darfst nicht mehr arbeiten, musst aber da bleiben und hast keine Aufsicht. Und dann kommt man auf dumme Gedanken. Die harmlosen Gedanken waren, dass wir an die großen Kräne, die unter der Decke lang liefen, dass wir da Schlaufen eingehängt haben, eine Palette eingehängt haben, die Fernbedienung genommen haben und uns unter der Decke mit Kränen gejagt haben. Das war das Harmlose. Das wurde irgendwann langweilig. Das schon nicht mehr ganz Harmlose war, die bauen Waschmaschinen. Bei Waschmaschinen wird sehr viel Edelstahl verarbeitet, weil es darf ja nicht rosten. Edelstahl ist ein toller Werkstoff, also haben wir Grills gebaut für den Sommer. Also, wenn das Material da schon rumliegt, klaut man halt ein bisschen von dem Material, baut Grills. Aber wenn du einen Edelstahlgrill hast, was sollst du mit einem zweiten? Wird auch langweilig. Und dann kamen wir auf eine gloriose Idee. Wir machen einfach Falschgeld. Wir haben die entsprechenden Maschinen, wir können das ausstanzen. Wir probieren das einfach mal, wie schwierig das ist, Falschgeld zu machen. Und dann haben wir im großen Stil Falschgeld gemacht. Haben das dann natürlich auch ausprobiert. Zu dem Zeitpunkt konnten wir 50er und 1-Mark-Stücke machen. Später konnten wir auch 2-Mark-Stücke machen. Und diese 1-Mark-Stücke waren klasse. Die passten in Zigarettenautomaten, die passten in die Telefonzellen von der Deutschen Post damals. An vielen Stellen konntest du diese falschen Münzen einsetzen. Was noch viel genialer war, es gab damals schon Automaten, da kostete meinetwegen ein heißer Kakao 40 Pfennig und dann hast du ein 2-Mark-Stück eingeworfen und hast 1,60 Mark wieder rausbekommen. Wir haben dann einen falschen 2-Mark-Stück eingeworfen und haben 1,60 Mark echtes Wechselgeld bekommen. Das war richtig lukrativ. Nochmal, wir waren Studenten, also man darf uns unterstellen, wir waren jetzt nicht völlig blöd. Aber die Situation, in der wir waren, jede Nacht 6 Stunden zur Untätigkeit verdammt in einer Werkhalle rumzusitzen. Da kommst du auf blöde Ideen. Und es ist auf einmal, es ist einfach ein Anreiz. Es ist, schaffe ich das, Falschgeld zu machen? Das führte so weit, dass wir nicht mehr abwarten konnten und das Geld gleich in den betriebseigenen Automaten ausprobiert haben. Und dann war es eine Frage der Zeit, bis der Automatenaufsteller das nächste Mal kam und feststellte, da ist kein Geld mehr drin, weil das hatten wir alles als Wechselgeld rausgekriegt mittlerweile. Und das, was noch drin ist, ist alles falsch. Die Vermutung lag nahe, das kann ja nur jemand aus dem Betrieb gewesen sein. Und dann kam eines Morgens unser Meister und sagte, wir würden in der Personalabteilung erwartet. Wir wussten genau, was jetzt auf uns zukommt. Ich war dabei, mein Studium aufzunehmen. Ich hatte mich gerade um Studienplatz beworben. Und ich war dabei erwischt worden, Falschgeld zu produzieren und in Umlauf zu bringen. Das ist ein nicht unerheblicher Straftatbestand, der auch mit Gefängnis bestraft werden kann. Das heißt, dieser in Anführungsstrichen dumme Jungenstreich hätte mir meine gesamte Karriere kaputt machen können. Wir wurden dann einzeln zum Personalchef reingerufen und wir wussten natürlich, was die Stunde geschlagen hatte. Und der hätte mit Fug und Recht sagen können, was fällt Ihnen eigentlich ein? Und hätte die Polizei anrufen müssen. Und dieser Personalchef, der saß vor mir und sagte, Herr Müller-Gransee, ich glaube, Sie wissen, warum Sie heute hier sitzen. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wir vergessen das, was vorgefallen ist. Der wusste ganz genau, was da passiert war. Der wusste ganz genau, was wir für einen Blödsinn gemacht haben. Der wusste auch, dass wir wussten, dass wir Blödsinn gemacht hatten. Der wusste, das fällt in diese Kategorie, da bist du nicht Herr deiner Sinne. Und der wusste, wenn ich die zur Anzeige bringe, dann haben die ihr Leben lang was in ihrem Führungszeugnis stehen. Unter Umständen gehen die in den Knast. Und wir haben unsere Papiere gekriegt und der hat uns ohne irgendein böses Wort, hat der uns gehen lassen. Was für mich viel schlimmer war. Ich habe mich so geschämt. Ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben nie wieder so geschämt. Und gleichzeitig hatte ich eine ungeheure Achtung vor diesem Menschen. Der hat Liebe gelebt. Wenn ich dem später begegnet bin, und Lehrte ist ein kleiner Ort, dann hat es mir die Tränen in die Augen getrieben. Und diese Geschichte habe ich meinem Mitarbeiter erzählt und habe gesagt, ich habe eine Ahnung davon, was dich umgetrieben hat. Und ich weiß, dass du kein schlechter Kerl bist. Ich weiß, dass ich mich eigentlich auf dich verlassen kann. Ich habe selber einmal diese Erfahrung gemacht, was das heißt, in einer solchen Situation zu stehen. Und deswegen biete ich dir jetzt Folgendes an. Wenn du jetzt aufstehst und mir in die Augen guckst und mir versprichst, dass das nie wieder passiert, dass hier nie wieder geklaut wird, dann geben wir uns die Hand. Und dann fahren wir zurück zu unseren Familien und dann sehen wir uns hier am 6. oder 7. Januar wieder und beginnen das neue Jahr. Und ich werde dich behandeln wie immer und werde diesen Umstand einfach vergessen haben. Das wiederum führte dazu, dass dem die Tränen aus den Augen schossen und dass der mir die Hand gegeben hat und geheult hat wie ein Schlosshund. Und der ist heute noch mein Mitarbeiter. Und ich glaube, der würde sich den rechten Arm abhacken lassen, wenn er sehen würde, dass mir irgendetwas droht in diesem Unternehmen. Das ist das, worum es geht. Das ist Liebe. Und damit ist auch klar, du kannst kein Liebesgesetz verabschieden, sondern du musst Liebe schlichtweg leben, in dem Moment, wo sie gefordert ist. Und das ist das, was wir versuchen. Sei, tu, sieh, sprich, Liebe. Hat irgendjemand ein Tempo? Meistens haben die Mädels doch ein Tempo dabei. Danke. Ja. Deswegen ist die Liebe das Wichtigste. Darauf geht letztlich alles zurück. Das hat übrigens nach einer Weile Auswirkungen auf die anderen Menschen im Unternehmen. Das, was mir zum Beispiel passiert ist, Das ist jetzt mal die lustige Seite. Muss ja nicht alles so zu Herzen gehen. Als ich meinen ersten Dienstwagen, ich fahre einen Geschäftswagen. Das war ein Mercedes CLS. Und wir haben einen italienischen Mitarbeiter. Der ist rührend, der spricht auch so dieses klassische Deutsch-Italienisch. Ah, musst du gucken. Ja, so. Und der ist einfach, das ist ein Herzensmensch. Der ist einfach viel emotionaler, als wir Norddeutschen das sind. Und als ich das erste Mal mit diesem CLS auf den Hof kam, ich habe vorher überlegt, ob ich mir das Auto kaufe, weil das ist doch logisch. Also so Mitarbeiter, ja, guck, Chefe, ne? Hier, dickes Auto fahren und so. Ne? Musst du ja wirklich überlegen. Ich fuhr auf den Hof, der sah mich, sprang aus seinem Radlader und der kam auf mich zugelaufen und sagte, Chefe, ich freue mich. Wie toll, dass du so ein schönes Auto fährst. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Ich erzähle das, weil das geht nur, wenn du eine andere Atmosphäre hast. Schlussfolgerung an der Stelle. Wir haben diesen amerikanischen Wahlkampf gesehen, den Obama gewonnen hat mit diesem Slogan, Yes, we can. Ich fand das damals faszinierend, weil es war ein positiver Satz. Der hat mir schon sehr gefallen, weil es geht uns doch auch so, dass wir scheitern doch nur an unseren Zweifeln. Wir wissen, Swami hat uns doch eigentlich alles gegeben, was wir brauchen. Aber wir scheitern an unserer eigenen Unvollkommenheit und an unseren eigenen Zweifeln. Ja, aber, ja, ist ja alles ganz gut und schön mit diesen Werten, aber also meinem Chef könnte ich nicht davon erzählen. Weiß ich nicht. Ich mag euch deswegen noch eine Geschichte erzählen. Eine Yes-We-Can-Geschichte. Deswegen steht da drunter, aber es muss immer einen geben, der beginnt. Es ist die Geschichte der Exponentialrechnung. Es gab einen Tag, und die gibt es durchaus auch, da bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren. Es stand mir bis hier. Ich hatte irgendwie einen total frustrierenden Tag hinter mir. Man hat ja manchmal so Tage, wo du einfach da stehst und sagst, was soll eigentlich dieser ganze Mist? Ich hab die Nase gestrichen voll. Führte dazu, dass ich mich aufs Sofa setzte, den Fernseher anschaltete, um mich berieseln zu lassen. Und dann so durch die Programme zu seppen, weil in Wirklichkeit wollte ich gar nichts gucken. Ich wollte nur, dass mich kein anderer anspricht. Und seppte durch die Programme und blieb damals hängen bei einer Talkshow von Johannes B. Kerner. Und der hatte einen Gast eingeladen, das war ein Professor der Mathematik. Und dieser Professor hatte gerade ein Museum der Mathematik eröffnet. Und es war offenkundig, dass Kerner ihn eingeladen hatte, um zu sagen, ey, ein Museum für Mathematik. Weil dieser Professor hatte die Dreistigkeit besessen, über sein Museum zu schreiben, Mathematik macht glücklich. Und Kerner sagte, ah, jetzt mal allen Ernstes, also ich kann mir ja viel vorstellen, aber Mathematik und glücklich, ich bin ja auch zur Schule gegangen. Und der Professor sagte, nee, aber mal ganz wirklich. Und der erzählte dann, wie sie dieses Museum aufgebaut haben. Und es gibt ja in der Tat viele Versuchsanordnungen, wo man quasi praktisch erfahren kann, wie Mathematik funktioniert. So die einfachen Grundrechenarten und. Und da sagte dann der Kerner, ja, das leuchtet mir ja auch noch alles ein. Aber spätestens so ab Klasse 10, spätestens so, wenn Exponentialrechnung anfängt, spätestens dann ist ja wohl vorbei mit dem Glück. Und in dem Moment fingen die Augen des Professors an zu strahlen und er sagte, Herr Kerner, da fängt das Glück an. Und ich saß da und war fasziniert ob der Ausstrahlung dieses Professors und dachte, jetzt musst du doch mal gucken, was daraus wird. Und dann fing der Professor an, über Exponentialrechnung zu erzählen. Und er brachte eine Reihe von Beispielen, fing an natürlich mit diesem berühmten Beispiel aus der Bibel mit dem Schachbrett und dem Reiskorn, wo es dann um die Belohnung ging und wo der dann sagte, ich hätte nur gerne als Belohnung für das, was ich getan habe, auf dem ersten Schachfeld ein Reiskorn, auf dem zweiten doppelt so viel, auf dem dritten wieder doppelt so viel. Das ist Exponentialrechnung und wenn man dieses Schachbrett auf diese Art und Weise, diese 64 Felder füllt, dann würde das den Reisvorrat der Welt leider sprengen. Und solche Beispiele brachte er dann. Und es war schon erstmal so faszinierend, ihm zuzuhören. Und er sagte dann, und das ist letztlich der Beweis dafür, dass ein einzelner Mensch die Welt verändern kann. Und gucken wir uns doch mal an, was damals in der DDR passiert ist. Da war vielleicht am Anfang nur einer, der wirklich sagte, so kann das mit diesem System nicht weitergehen. Und dann hat er sich einen gesucht und hat sich mit dem darüber ausgetauscht und hat einen gefunden, der gesagt hat, du hast recht, so kann es nicht weitergehen. Da haben wir uns schon verdoppelt und haben uns einen Nächsten gesucht, um zu sagen, aber mal ehrlich, so kann es doch nicht weitergehen, und haben den überzeugt. Und dann waren wir schon zu viert. Und zu viert haben wir uns noch bei uns zu Hause in der kleinen Wohnung getroffen. Und dann sind wir vier losgegangen und haben wieder jeweils einen angesprochen. Dann waren wir schon zu acht. Jetzt wurde das mit der Wohnung schon langsam zu klein. Und dann sind wir in die Kirche ausgewichen, damals in Leipzig. Und irgendwann war die Kirche zu klein und dann haben wir uns getraut und sind draußen auf die Straße gegangen. Und das Verrückte ist ja, bei Exponentialrechnung merkst du am Anfang gar nicht, dass sich was verändert. Im Gegenteil, du kannst da schier dran verzweifeln. Weil du bist erst einer, dann bist du zwei, dann bist du vier, dann bist du acht, dann bist du 16, dann bist du 32, dann bist du 64, dann bist du 128. Aber da dauert ja alles und da passiert ja gar nichts. Aber dann auf einmal, irgendwann, bist du 248, 556, 1024, 2048, 4096, 8000 und auf einmal kannst du dem schon nicht mehr Einhalt gebieten, da ist es zu spät. Und so ähnlich ist das mit der DDR gewesen. Auf einmal waren Hunderttausende auf den Straßen und auf einmal konnte der Apparat nicht mehr, was sollten die machen, Hunderttausende erschießen? Das heißt, das Wesen der Potentialrechnung ist, dass das ganz langsam anfängt. Und so langsam, wie es anfängt, so steil geht es dann irgendwann nach oben. Und der hat das mit einem solchen Feuer und einer solchen Leidenschaft erzählt. Und ich habe auf dem Sofa gesessen, habe an seinen Lippen gehangen und habe gesagt, der Mann hat recht. Und das bedeutet ja letztlich, ich kann die Welt verändern. Ich muss nur einen finden, der mit mir die Welt verändern will. Und dann gehen wir beide los und suchen uns den Nächsten. Und dann können wir die Welt besser machen. Ich war in einem solchen Glücksrausch, dass ich die nächsten zwei Wochen durch die Gegend gelaufen bin und jedem, der es hören wollte oder auch nicht, dem habe ich erzählt, hör mal, wir können die Welt verändern. Wir können die Welt besser machen. Yes, we can. Yes, we can. Jeder Einzelne von uns kann die Welt besser machen. Das ist mein Plädoyer für die Liebe. Für den Moment sage ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Wir dokumentierten heute den Vortrag von Manfred Müller-Gransee, Kann denn Liebe Wirtschaft sein?, den er anlässlich des Kultursommers 2015 gehalten hat. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.